Hallo und herzlich willkommen zu Good News, dem Podcast. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Heute geht es um das Thema Grunderbe für alle. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Erster aktiver Fußballprofi in Europa bekennt sich zu Homosexualität. Als erster aktiver Fußballprofi in Europa steht Jake Daniels vom englischen Zweitligisten FC Blackpool offen zu seiner Homosexualität. Das Coming Out sei für den Spieler eine große Erleichterung. Er hofft, dass auch andere seinem Vorbild folgen werden. Lebensechte Gebärmutterhalsnachbildung gegen Krebs. Dr. Sindrilla Chumudri von der Universität Würzburg ist es erstmals gelungen, einen Gebärmutterhals originalgetreu aus Stammzellen nachzubilden. Das Modell besitzt alle anatomischen Funktionen eines echten Gebärmutterhalses und soll die Krebsforschung weiter vorantreiben. Energiesparen mit Eisbären-Duschkopf. Die Firma Amphiro hat einen Duschkopf entwickelt, der den Energieverbrauch anhand leuchtender Eisbären anzeigt. Je kürzer die Duschzeit, desto mehr Eisbären bleiben übrig. Ein kreativer Anreiz zu klimafreundlicherem Verhalten, ganz ohne Verbote. Stabiler Beton aus gebrauchten Einwegmasken. Medizinische Einwegmasken landen nach ihrem Gebrauch oft auf der Straße oder in der Natur. Forschende aus Pullman, USA, treten dem Müllproblem nun mit innovativem Recycling entgegen und stellen aus den Reststoffen der Masken stabilen Beton her. Remote-Operation über 900 Kilometer Entfernung. Zwei Ärzten aus Spanien und Portugal ist es mithilfe von Augmented Reality gelungen, gemeinsam eine Operation über 900 Kilometer Entfernung durchzuführen. Der eine Chirurg assistierte aus Spanien, während der andere in Lissabon operierte. Noch mehr gute Nachrichten findet ihr übrigens in unserer kostenlosen Good News App. Jeden Tag von Montag bis Freitag suchen und finden wir für euch die 6 besten guten Nachrichten des Tages. Hallo, mein Name ist Bianca, ich bin Redakteurin bei Good News und ich freue mich, dass wir heute über ein, ja, für viele Leute doch kontroverses Thema sprechen, nämlich über ein staatliches Grunderbe für alle 18-Jährigen. Ich freue mich besonders, dass heute Morgan wieder mit dabei ist, Redakteurin beim Enorm-Magazin, die genau darüber einen Artikel geschrieben hat, den ihr auf enorm-magazin.de lesen könnt. Herzlich willkommen, Morgan.
Hi Bianca, ich freue mich, mal wieder da zu sein.
Ich mich auch, sehr. Morgan, vielleicht als allererstes, worum geht's da eigentlich genau beim staatlichen Grunderbe?
Genau, also man sollte ja erstmal meinen, es klingt, glaube ich, für viele Menschen nach einem radikalen Vorschlag, den man irgendwie in der Far Left vermutet oder so, aber das, was mich interessiert hat, war, dass das größte und bedeutendste Institut für Wirtschaftswissenschaften in Deutschland, das DIW, selber Ende des vergangenen Jahres, November, Dezember war das, glaube ich, haben sie eine Studie vorgestellt, in der sie halt belegen, dass einfach die Konzentration des Privatvermögens in Deutschland immer krasser wird. Also weltweit sowieso sehen wir diesen Trend seit der zweiten Mitte des 20. Jahrhunderts, aber es wird halt wirklich immer krasser. Das bedeutet im Klartext, dass halt 2/3 des Privatvermögens in Deutschland gehört so gesehen den reichsten 10%. In Frankreich sind es, glaube ich, nur 50%. Das ist auch schon ziemlich krass, wenn man darüber nachdenkt. Also 50% des Privatvermögens gehört den reichsten 10%. Und das ist ja eigentlich ziemlich schockierend, weil die große Vision des 20. Jahrhunderts war, glaube ich, nach den Kriegen, dass die Leute halt gedacht haben, okay, wir müssen die Gesellschaft aufbauen, wir müssen Wohlstand für alle schaffen. Und dann gab es ja aus dem neoliberalen Spektrum immer diese Trickle-Down-Theorie, ne? Also wir machen einfach ordentlich Money und dann wird sich das ganz automatisch verteilen, der Wohlstand. Und daran halten auch heute noch ziemlich viele Menschen fest an dieser Idee. Aber mich hat diese Studie so aufgeschreckt und ich glaube viele Leute, weil sie ja zeigt, es funktioniert offensichtlich nicht. Wenn man Vermögen in Familien lässt und dieses Vermögen halt durch unser Steuerrecht praktisch for free innerhalb der Familie vererbt werden kann, weil es halt komplett in der Familienfirma zum Beispiel angelegt ist, dann vererbst du es einfach deine Kinder. Und das DIW hat halt aufgeschlüsselt, dass halt ungefähr nur 2% dieser Erbschaften in Form von Erbschaftssteuer zurück an den Staat gehen. Und dann klingen bei mir persönlich halt alle Alarmglocken, weil ich denke, okay, es geht einfach nicht. Der Wohlstand endet halt in immer weniger Geldbeuteln. Und für mich ist es halt nicht konform mit unserer Idee von Gleichheit und einer gewissen Chancengleichheit in diesem Land. Und das sieht zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht genauso. Das hat genau diesen Gründen, die ich gerade beschrieben habe, unser Erbsteuerrecht schon zweimal als nicht verfassungskonform gerügt. Leider sehen wir bis jetzt immer noch keine Reform. Aber das ist so ein bisschen das Grundproblem. Und daraus hat es die IW halt einen Vorschlag abgeleitet. Und das heißt das sogenannte Grunderbe. Sie sagen, okay, gleichen wir diese Chancenungleichheit aus, indem jede Bürgerin und jeder Bürger bei seinem 18. oder ihrem 18. Geburtstag 20.000 Euro bekommt. Das darf man aber nicht für irgendwas ausgeben. Also es ist nicht so eine Art universelles Grundeinkommen oder so, sondern halt einmal kriegst du diese Summe und du darfst sie nur zum Beispiel in deine Bildung anlegen oder wenn du ein Startup gründen willst. Und ich glaube, es ist ja noch keine Policy, ne? Das ist nur ein utopischer Vorschlag, der auch von vielen PolitikerInnen in der SPD zum Beispiel vertreten wird. Und die sprechen dann auch manchmal darüber, dass es auch in die Pflege investiert werden muss, USW. Aber das ist die Idee. Und das würden alle Menschen kriegen, also auch Leute, die halt ultra rich sind, für die das dann halt natürlich Peanuts wären. 20.000 Euro ist ja leider nichts für jemanden, der wirklich geerbt hat und zu diesen 10 vermögendsten Prozent gehört. Aber für Leute wie dich und mich und vor allem für Leute, die halt wirklich im untersten Drittel sind, in der Einkommenspyramide, für die ist 20.000 Euro ziemlich viel Money. Und würde halt Leute, das ist die Idee, das ist die Utopie, halt von dieser Schuldenlast befreien, von dieser Unmöglichkeit mittlerweile eigentlich als nicht reicher Mensch in Deutschland sich Wohlstand aufzubauen. Zum Beispiel, das sehen wir ja an den explodierenden Mietpreisen hier bei uns in Berlin. Es ist halt praktisch unmöglich geworden. Wenn du nicht selber von zu Hause Geld hast und nicht halt unbedingt in der freien Wirtschaft arbeiten willst, dann ist es praktisch unmöglich geworden, Eigentum zu erwerben. Du musst einfach super rich sein. Und daher kommt diese Idee.
Okay, also wir haben ein krasses Gefälle in Deutschland. Du sagst, in Frankreich ist es weniger krass. Und ich glaube auch, dass in deinem Artikel geschrieben, dass Deutschland sogar einen Rüffel bekommen hat, weil wir eben so ungleich das Vermögen verteilt haben. Das leuchtet mir alles ein. Ich frage mich nur, du hattest jetzt gerade gesagt, dass diejenigen, die durchaus ein ordentliches Vermögen bereits besitzen, diese 20.000 ja obendrauf auch noch bekämen. Das heißt, diejenigen, die wirklich nichts haben, hätten endlich mal ein bisschen was. Aber die Schere wird dadurch ja nicht unbedingt kleiner, weil die anderen, die ja schon was haben, noch zusätzlich was draufkriegen. Wie siehst du das?
Ja, wie gesagt, ich glaube halt, dass es halt für Menschen, die sowieso schon extrem viel Geld haben, keinen großen Unterschied macht. Also für mich und für dich klingt 20.000 Euro noch viel Geld. Also ich spreche jetzt mal auch für dich. Für mich ist es viel Geld. Und aber wenn du jemand bist, der halt der Erbe von Tönnies ist oder der Erbe von einer der großen, keine Ahnung, von Volkswagen, you name it, also Volkswagen jetzt nicht, aber irgendein Familienunternehmen, was sehr viel Wohlstand hat, dann ist 20.000 Euro für dich gar nichts. Also es macht keinen großen Unterschied. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es dann dazu führen würde, dass generell alle Preise steigen, weil dafür ist die Summe insgesamt zu klein. Ich kenne dieses Gegenargument, zum Beispiel bei Grundeinkommen führen es ja viele an, dass es, wenn alle Menschen Grundeinkommen haben würden, dass es einfach nur dazu führen würde, dass wir eine krasse Inflation haben würden und dass die Preise einfach noch mehr steigen würden. Das verstehe ich, aber es geht ja nicht darum, dass du dein ganzes Leben Geld bekommst, sondern einmal, wenn du 18 bist. Wir sind ja auch in einem sehr, sehr alten Land, wir haben nicht so viele Kinder, das sollten wir nicht vergessen, das ist auch ein Problem. Und daher glaube ich nicht, dass es zu diesem Effekt führen würde. Ich bin ja keine Ökonomin. Es geht mir, glaube ich, auch nicht darum, dieses Modell, natürlich, das ist ja eine Utopie. Und ich glaube sehr fest daran, dass Leute, die wirklich Ökonomen sind und die wirklich Ahnung haben, wie zum Beispiel Thomas Piketty aus Frankreich, auf den ich mich in meinem Artikel beziehe, der ein großer, großer Fürsprecher ist von dieser Idee, die gehen ja nicht davon aus, dass das irgendwie alle unsere Probleme löst. Das ist ein Baustein von vielen, um in einem System für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, das einfach auf Bedingungen fußt, die nicht mehr aktuell sind. Ob das jetzt die 40-Stunden-Woche ist oder dieses sehr komische Erb- und Steuerrecht. Es gibt sehr viele Dinge in unserem Rechtssystem und in unserem politischen System, die einfach sehr antiquiert sind, die einfach auf dem 20. Jahrhundert basieren. Und Leute wie Piketty und andere Menschen sagen halt, es macht einfach keinen Sinn mehr, dieses System beizubehalten, weil wir offensichtlich sehen, der Wohlstand verteilt sich nicht nach unten. Er wird einfach immer mehr gesammelt im obersten Drittel. Und die Schere zwischen Arm und Reich wird immer ärmer. Und die Idee ist nicht, ey Leute, wie finde ich dieses Erbe ein? Und dann werden alle unsere Probleme weggehen. Natürlich nicht. Also Piketty zum Beispiel geht noch viel radikaler. Der will 120.000 Euro für jeden in Frankreich. Und möchte das, ich glaube, es sind 120.000 Euro. Ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber um den Dreh hat er gefordert. Und er will das kombinieren mit einem bedingungslosen Grundeinkommen und mit einer sogenannten Arbeitsgarantie für alle. Das ist viel zu weit weg vom Thema. Ich will bloß ein Schlaglicht darauf werfen, dass es nicht eine Allheillösung ist, sondern eine Idee, die ich sehr interessant finde und die wirksam sein kann, um einfach erstmal aufmerksam zu machen und aufzuklären über diese Ungerechtigkeit. Ich glaube, dass viele Menschen in Deutschland sich nicht bewusst sind, wie krass konzentriert das Privatvermögen in diesem Land ist. Und dass es nicht gut ist und nicht fair. Und es gibt ja auch sehr viele, nicht viele leider, aber es gibt ja auch Leute in Deutschland, die zu dieser Oberschicht gehören, die auch selber sagen, es gibt so mehrere Initiativen gibt es in den USA, aber auch in Deutschland, die halt sagen, hey, ich bin Erbe und ich finde es nicht okay, dass ich so viel Geld geschenkt bekomme und es nicht mehr versteuern muss. Ich finde es nicht okay. Also es ist ja nicht nur eine Kritik von unten, auch aus den Reihen der Privilegierten, die auch nichts dafür können, dass sie auf die Welt gekommen sind und die ja auch manchmal Eltern haben, die sich einfach krass hochgearbeitet haben und die halt sagen, ich habe mein ganzes Leben mir den Arsch abgearbeitet, um meinen Kindern Wohlstand zu vererben und ihr wollt mir das jetzt wegnehmen. Aber sogar von denen kommt ja, naja, aber nur wenn ihr mir halt, ach so, das müsste man vielleicht mal erwähnen, wie man das finanziert. Natürlich durch eine höhere Steuer.
Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen.
Ja, völlig vergessen. Natürlich der wichtigste Punkt. Wie finanziert man das? Das DIW schlägt vor, dass wir das entweder dadurch finanzieren, dass wir das Erbrecht reformieren und halt einfach eine viel höhere Erbschaftssteuer für die sehr Reichen veranschlagen und oder generell die Einkommensteuer erhöhen. Weil wir ein System in Deutschland haben, wo du eigentlich, desto reicher du bist, desto besser ist das Steuersystem und eher Leute im unteren Mittelstand am meisten Steuern zahlen, proportional zu ihrem Vermögen. Wir haben sehr niedrige Spitzensteuersätze und dafür haben wir auch einen Rüffel bekommen 2021 vom OECD. Die hat gesagt, haben, ihr habt ein sehr seltsames Steuersystem. Und auch darüber sind sich, glaube ich, die meisten Deutschen nicht bewusst, dass unser Steuersystem sehr freundlich ist zu reichen Menschen generell. Und dass der Vorschlag vom DIW und auch von Piketty, ein Grunderbe zu finanzieren durch größere Abgaben von den Superreichen und durch eine höhere Erbschaftssteuer. Genau, das ist die Idee. Und diejenigen von den sowieso sehr reichen Menschen, die sich halt auch dafür aussprechen, die sagen, mein Erbe ist nicht gerecht, die sagen halt auch, ja okay, ich bin ja nicht arm, wenn ihr mir das abzieht, wenn ihr mich besteuert. Ich habe ja immer noch unglaublich viel Geld. Ich gebe einfach nur einen größeren Teil zurück an alle und behalte das nicht nur für mich und vererbe das weiter an meine Kinder, die das dann wieder nicht besteuern müssen, die das dann wieder vermehren können und so weiter, bis der Wohlstand einfach wächst, 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 wächst und nichts mehr zurückgeht an die Allgemeinheit, weil die Steuer halt so extrem gering ist, die sie zahlen müssen.
Ich glaube, wichtig ist vielleicht auch nochmal zu betonen, eben du hast vorhin auch gesagt, die Superreichen, ne? Wir reden jetzt hier wirklich von sehr großem Vermögen, weil ich denke, viele, die vielleicht einen vergleichsweise kleinen Betrag erben, sind vielleicht jetzt auch in Aufruhr und denken, ja, oh, ich will jetzt da nicht, muss man da jetzt wirklich so viel Steuer drauf zahlen? Wahrscheinlich wird es die ja auch nicht wirklich betreffen. Wir reden jetzt hier wahrscheinlich von einem Großvermögen, oder?
Genau, wir reden von den obersten 10%, also von absoluten Spitzenvermögen. Also jetzt nicht von jemandem, der sein Einfamilienhaus gekauft hat und einen Zweitwagen besitzt, das zählt noch lange nicht dazu.
Ich habe einen interessanten Gedanken gelesen in der Zeit, ich muss gerade gucken, von, wie heißt er denn nochmal, der Gute?
Von Bernd Hinrichs?
Ja, genau.
Das ist so witzig, weil ich kenne Bernd Hinrichs persönlich. Und habe gesehen, dass er heute gerade einen Kommentar dazu veröffentlicht hat und wir haben schon uns drüber ausgetauscht, weil ich das so witzig fand und fand seinen Gedanken extrem wertvoll. Vielleicht möchtest du selber sagen, was du daran interessant fandest, was er geschrieben hat.
Ja, vielleicht einfach so im Grundsatz, das ist ja natürlich jetzt mega cool, dass du schon mit ihm drüber gesprochen hast. Im Grundsatz sagt er, mit 18.000, 20.000 Euro zu bekommen, ist zu spät, weil wer in Armut aufwächst, hat bis dahin schon eigentlich gelernt, ich sage es jetzt mal ganz salopp, arm zu sein und dass es da einfach zu spät kommt.
Ja, genau, das habe ich auch gesehen, ist wirklich eine Stunde her oder so und fand diesen Gedanken von ihm extrem wertvoll, weil das natürlich absolut stimmt. Und ich glaube, bei allen DenkerInnen, die sich für eine Vermögensumverteilung einsetzen, für eine höhere Chancengleichheit, ist das immer mitgedacht. Wir sprechen manchmal sehr verkürzt über wirtschaftliche Vorschläge, über wirtschaftliche Reformen, aber natürlich kann das immer nur ein winziger Teil der Lösung sein. Wir müssen immer bei der Bildung anfangen. Wir müssen immer bei dem Zugang zu Know-how anfangen. Und das, was er beschreibt, ich habe darüber gestern auch mit jemandem geredet, ich bin ja im Wedding aufgewachsen in Berlin, kein wohlhabender Bezirk, und habe das immer wieder gesehen. Und er kommt aus Neukölln, also der Freund, mit dem ich gestern zusammensaß, und wir haben genau darüber geredet, witzigerweise, über, wenn du in solchen Bezirken aufwächst und aus solchen Gegenden kommst, dass du einfach generell mit der Einstellung aufwächst, ich bin nicht gut genug. Ich werde sowieso nicht an den, there's no seat for me on this table. Wie soll ich das schaffen? Ich weiß nicht, was Stipendien sind. Ich weiß nicht, wie man sich auf Sachen bewirbt. Das beschreibt Ben auch in seinem Artikel. Diesen permanenten Zustand der Unsicherheit und des Gefühls, dass man gar nicht aufsteigen kann. Und natürlich ist das das essentielle Problem. Also wenn man darüber spricht, Geld zu verteilen reicht nicht. Das sehe ich auch genauso wie er. Dennoch glaube ich, dass es eine gute Idee ist, auch über wirtschaftliche Reformen zu sprechen, weil ohne Geld geht halt auch nichts. Und wir sehen ja, dass es ein historischer Trend ist, den du ganz genau verfolgen kannst. Dass das Privatvermögen sich konzentriert seit den 80ern kontinuierlich überall auf der Welt. Das heißt, da kann man ja schon mal anfangen. Und da können wir anfangen, umzuverteilen. Und was wir dann machen müssen, ist natürlich, das meiner Meinung nach, zu kombinieren mit, nicht, dass du halt einfach das Geld gibst, also dass die IW hat ja gesagt, es darf nicht einfach so verprasst werden, das ist nicht bedingungslos, sondern man muss es an bestimmte Dinge knüpfen. Ja, natürlich kann man nicht von Menschen, die nicht aus wohlhabenden Familien kommen oder die aus zum Beispiel migrantischen Familien kommen, wo Sprachbarrieren sind, andere Barrieren sind, erwarten, dass sie dann halt einfach genauso dieselbe Chance haben, mit diesem Geld vernünftig umzugehen, wie Leute aus dem Mittelstand, die ein ganz anderes Know-how haben. Ideenkapital nennt man das ja auch. Also deine Eltern können dir einfach sagen, oh ja, ich kann dir meinen Steuerberater geben und dann reden wir darüber. Und ja, viele Menschen wissen das gar nicht. Die haben diesen Zugang nicht. Natürlich muss man dann sicherstellen, dass es auch eine Infrastruktur gibt, in der du dich einfach besser beraten kannst. Und das führt ja wirklich, da könnten wir jetzt noch sehr viel länger ins Detail gehen, das führt ja einfach generell zurück zu unserem Bildungssystem und wie seltsam meiner Meinung nach unser Bildungssystem ist, dass wir halt in der Schule einfach nichts lernen über unsere Grundrechte und über Steuern und über all das, dass wir einfach nichts davon vermittelt bekommen und dass eben alles komplett zu Hause geleistet werden muss, und da fängt die Ungleichheit eben an. Und ich bin auch der Meinung, dass das natürlich, um mich zu wiederholen, immer mitgedacht werden muss, dass es ein strukturelles Problem bleibt, dass es ein Problem in unseren Köpfen bleibt und dass man das zuallererst tackeln muss, auf jeden Fall.
Du hattest die Bedingungen angesprochen, entweder, dass die Person, die dieses Geld dann kriegt, also dass man entweder zum Beispiel in eine Ausbildung investieren soll oder in eine Existenzgründung. Weißt du da noch mehr Genaueres über diese Bedingungen oder ist das erstmal so vage gehalten?
Das ist sehr vage gehalten. Wir sprechen ja, wie gesagt, nicht von einer Policy, sondern wir sprechen von einer Empfehlung von WirtschaftswissenschaftlerInnen. Das ist nicht detailliert ausgearbeitet. Ich glaube, dass es von ihnen auch eher als Anstoß gedacht ist, das zu diskutieren und das System zu überdenken und einfach als Ausgangspunkt zu nehmen für eine Debatte, wie wir über Wohlstand reden, wie wir über die Kopplung von Einkommen und Leistung reden. Ich glaube, wir haben uns beide auch schon mal in diesem Podcast über das bedingungslose Grundeinkommen ausgetauscht, und das ist genau dieselbe Idee. Was, glaube ich, viele Menschen in der Corona-Pandemie endlich mal gecheckt haben, dass es eigentlich eine sehr seltsame Sache ist, Einkommen an Arbeitsleistung zu knüpfen und dann wiederum Einkommen an seltsamen Kriterien festzulegen. Wir sind wieder bei der alten Debatte, warum bekommt eine Kindergärtnerin oder eine Krankenschwester extrem wenig Money oder eine Hebamme, Leute, die unsere Gesellschaft einfach tragen und um die wir nichts machen könnten, warum bekommt jemand in der freien Wirtschaft, der vielleicht jetzt nicht so viel fürs Gemeinwohl macht, unendliche Summen? Da gibt es ja 1000 Beispiele. Warum koppeln wir unseren Wohlstand immer noch in dieses alte System? Das ist eben die Idee, die, glaube ich, gerade seit der Corona-Pandemie sehr viele Menschen beschäftigt. Lasst uns einfach mal neu denken. Lasst uns mal darüber nachdenken, wie wir einfach Arbeit und Wohlstand neu denken können. Und ich finde diese Ideen interessant. Ich bin Journalistin. Ich bin keine Advokatin für diese Ideen. Ich möchte diese Ideen besprechen und sie nach draußen bringen, weißt du, damit Leute sich wiederum ihre eigenen Gedanken dazu machen wollen. Ich stehe jetzt nicht hier und sage, Grunderbe, geil, Ich sage Grunderbe mega inspirierend. Lass uns mal darüber sprechen. Und lass uns darüber sprechen, was es für Missstände in unserem System gibt.
Ich finde es gut, mal darüber nachzudenken. Eben einfach auch mal zu sehen, okay, was könnte man machen? Was gibt es für Geldmittel, die vielleicht etwas abfedern könnten? Im Zuge dessen kam mir vorhin noch gerade in den Sinn, es geistert ja auch eine Idee herum, dass Kinder quasi von Geburt an vom Staat eine Geldanlage bekommen sollen. Also dass quasi, wenn du zur Welt kommst, für dich bereits Geld angelegt ist, was dann wachsen soll, bis du 18 bist oder wie lange auch immer, so dass du da eben dann auch schon ein gewisses Polster hättest, was dir dann frei zur Verfügung stünde. Da weiß ich jetzt nicht viel Genaueres darüber, aber das geht ja auch in die Richtung, einfach mal zu überlegen, was könnte man eigentlich machen, um diese Ungleichheit einfach früher oder mit einem anderen Hebel anzugehen.
Ja, und ich meine, weißt du, eigentlich ist das gar nichts Neues. Also ich fand es voll witzig, das fällt mir jetzt gerade ein, wo du diese interessante Idee mit der Anlage beschreibst. Da sind wir ja wieder auch bei sowas, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bianca, ich habe keine Aktien, aber ich bekomme immer mehr mit, wie viele Menschen anlegen und wie viele Menschen jetzt sagen, wir erleben eine historische Inflation, so schlimm war es bei uns in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die Leute wissen, okay, ich verdiene zwar Geld und das Geld frisst sich auf, ich muss es anlegen, weil sonst verpufft es. Und das ist ja auch so ein krasser Zugang, den du haben musst. Du musst aus einer extrem elitären Bubble kommen, meistens, um Zugang dazu haben, überhaupt mal darüber nachzudenken, Geld anlegen zu können. Weil meistens bist du halt verschuldet. Meistens bist du froh, wenn du einfach über die Runden kommst. Du kannst kein Geld anlegen. Und das finde ich auch eine sehr interessante Idee, als zu sagen, okay, wir zahlen nichts aus, sondern wir lassen, bevor du überhaupt erwachsen bist, Geld für dich arbeiten. Finde ich eigentlich geil. Und das erinnert mich daran, sorry für die Abschweifung, ich arbeite ja viel zum Thema Grundeinkommen. Und ein historisches Beispiel, auf das gerne sich berufen wird, das ist kein bedingungsloses Grundeinkommen, aber, wie du gerade beschrieben hast, so ein Extra, das ganz geil ist. Und zwar in Alaska, der nördlichste Staat von den Vereinigten Staaten von Amerika, gibt es ja sehr viele Ölvorkommen. Wir wollen jetzt überhaupt nicht umwelthistorisch darüber reden, uns interessiert gerade nur der ökonomische Faktor. Und der ist folgender. Durch die großen Einnahmen, die der State of Alaska an diesem Öl hat, gibt es eine sogenannte Dividende. Und wenn du dich dafür einträgst oder deine Kinder dafür einträgst und du bist Bürgerin oder Bürger von Alaska, dann wirst du automatisch an der Dividende beteiligt. Das ist also Geld, was der Staat macht und wo er aber sagt, hey, lasst uns doch alle daran teilhaben. Und dann kriegen die halt jedes Jahr einen Teil der Gewinne ausgeschüttet einfach. Und es war sehr inspirierend, glaube ich, für viele Menschen in dieser Grundeinkommensdiskussion. Nicht, weil es ist was ganz anderes als ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist natürlich auch ein schmutziges Geschäft, aber es geht eben um diese Idee, dass der Staat von vornherein für dich provided, wenn du Bock drauf hast. Du musst es ja auch nicht machen. Fand ich auch immer sehr interessant. Das existiert, glaube ich, seit den 80ern und es läuft immer noch. Und es ist ganz gut Money, was du da jeden Monat kriegst.
Ja, das glaube ich. Finde ich auch super. Es gibt ja auch eine philosophische Idee, die ähnlich gelagert ist von, wie heißt er nochmal, Thomas Pogge. Poggi, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, der hat die Idee eines Global Resource Dividend, hat er in den Raum geworfen, die so funktionieren würde, dass, also nochmal etwas anders gelagert, dass die Ressourcen, die wir nutzen, also natürliche Ressourcen, dass wir darauf bezahlen müssten. Und das wiederum würde den Menschen zugutekommen, die in den Regionen leben, wo eben diese Ressourcen vorkommen.
Ach so, du meinst, es basiert auf dem Gedanken, dass der globale Norden systematisch die Ressourcen des globalen Südens ausbeutet?
Ganz genau. Und ich dachte nur, okay, das ist jetzt anders gelagert, weil eben es geht darum, da etwas auszugleichen, nämlich bei dieser Ressourcenberaubung. Aber im Endeffekt ist es eben auch eine Dividende, die an diese Menschen gehen würde, die eben in diesen Staaten leben oder in diesen Regionen leben, wo diese Ressourcen vorkommen. Kam mir auch nur gerade in den Sinn, die Idee gibt es nämlich auch noch.
Na, das ist super spannend. Das bringt uns auf eine sehr interessante Ebene, weil ich glaube, wir leben generell in dem ersten Zeitalter, in dem ersten Momentum der Menschheitsgeschichte, in dem wir generell darüber nachdenken, dass Ressourcenausbeutung und Umweltzerstörung eine Gemeinschaft, ein Land genauso zerstören kann wie Krieg oder Kolonialismus, beziehungsweise dass beides immer miteinander einhergeht. Also wir haben ja ein System von Reparationszahlungen. Wenn du dir The British Empire anguckst, die extrem viel Reparationszahlungen gezahlt haben an ehemalige Kolonien wie Ghana, schon seit längerem auch, schon seit den 70ern, glaube ich, teilweise sogar seit den 60ern. Wofür werden diese Reparationen gezahlt? Dafür, dass sie halt natürlich brutal rassistisch alles ausgebeutet haben, das Land zerstört haben, die Menschen zerstört haben, dadurch, dass sie sie eben unterdrückt haben. Und darüber reden wir schon sehr, sehr lange. Aber ich glaube, wir beginnen jetzt darüber zu reden, dass wir genauso eigentlich kompensieren müssten, dass wir eben die Ressourcen von jemandem ausbeuten und dass wir die Umwelt von jemandem zerstören. Und ich glaube, da werden wir in den nächsten 10 Jahren sehr, sehr viele interessante neue Gesetze sehen. Also das ist ja dieselbe Debatte wie den legalen Begriff des Ökozids einzuführen, zusätzlich zu dem Begriff des Genozids, dass das eben ein Verbrechen ist, für das du vom Internationalen Gerichtshof hingestellt werden kannst, weil es eben ähnlich desaströs sein kann. Und das meine ich eben mit diesem Umdenken. Und ich glaube, dass sowohl die Klimakrise als auch die Corona-Pandemie da einfach wirklich Katalysatoren waren, um Gedankengut, das vorher als radikal gebrandmarkt wurde, in die breite Öffentlichkeit zu holen. Und ich glaube, das ist doch super, weil lass uns doch radikal sein. Lass uns radikal sein, weil das ist die einzige Art, kreativ zu sein, meiner Meinung nach. Lass uns erstmal so utopisch denken wie möglich und daraus dann reale Policies ableiten. Das ist schon etwas, woran ich wirklich sehr glaube. Und vielleicht der Artikel, auf den wir uns hier beziehen, das ist ja meine Kolumne des Tourismus, in der ich immer versuche, intersektional auf Geschichte zurückzublicken, also historisch aktuelle Probleme zu beleuchten. Und was mich da nämlich so interessiert hat, war, weil wir jetzt wieder beim Radikalismus sind, dass die Idee einer Spitzenbesteuerung, von der eben ein Grunderbe finanziert werden könnte, kommt halt in den USA, der Mutter des Raubtierkapitalismus, kommt halt aus den USA. Also das würden, glaube ich, viele Leute gar nicht denken, dass Spitzenbesteuerung in den USA eingeführt wurde, weil halt Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt wurde, es ist unamerikanisch, wenn Wohlstand konzentriert ist. Weil die USA hat sich ja aus der Idee gegründet, dass alle Menschen gleich sein müssen. Und zwar gegen die Monarchie. Es wurde halt auf Europa sehr herabgeblickt, weil man halt gesehen hat, dass die Industrialisierung in Europa dazu geführt hat, dass es eben einen starken Klassismus gab. Was früher die Monarchie war, war halt auf einmal die Unterteilung in Arbeiterklasse und die Klasse der Vermögenden. Und darauf wurde runtergeguckt in den USA. Genau darauf hatten die ja keinen Bock. Das war das große Ideal der amerikanischen Gesellschaft. Jeder soll dieselbe Chance haben, aufzusteigen. Und deshalb, auf dieser Idee, haben Roosevelt und andere Führer in den USA halt gesagt, wir müssen eine Spitzenbesteuerung machen. Und viele sagen dann, ja, das haben die bloß gemacht, um den Krieg zu finanzieren. Aber bestimmt nicht. Also sowohl vor als auch nach jeweils dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es extrem hohe Spitzensteuersätze in den USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg zum Beispiel immer noch 65%. Weil sie eben gesagt haben, es funktioniert sonst nicht, wenn sich das Vermögen zu sehr konzentriert. Und das finde ich sehr wichtig, das zu erwähnen, weil die großen Gegner dieser Idee, wenn über Grunderbe gesprochen wird, in Deutschland ist ja immer die FDP und die CDU, aber vor allem die FDP, die halt neoliberal sind und halt sagen, nein, es geht nicht, das ist sozialistisch oder das ist einfach nicht gerecht, den Reichen mehr Geld wegzunehmen. Und einer in der SPD, der das zum Beispiel, Herr Hahn, der befürwortet, die Idee des Grunderbes, der sagt dann halt auch, hä, aber das ist doch eigentlich eine Idee, die aus dem neoliberalen Spektrum kommt. Ihr sagt doch, jeder muss die Chance haben, sich seinen eigenen Wohlstand zu erarbeiten. Das ist ein neoliberaler Gedanke. Ja, aber wie soll das denn noch möglich sein, wenn du halt wirklich zu diesem super kleinen Mini-Club von Superreichen gehören musst, um dir überhaupt Wohlstand aufbauen zu können? Das ist doch komplett ad absurdum geführt. Und wie gesagt, wir haben Daten, also guckt euch einfach die Zahlen an, Leute. Wir haben ganz klare Zahlen, die eben belegen, dass es kein Trickle-Down gibt. Die Schere wird einfach immer größer zwischen Arm und Reich. Und deshalb hat der SPD-Politiker halt gesagt, Hahn, bitte blockiert es nicht, wenn wir Reformen machen wollen vom Erbsteuerrecht und vom Einkommensteuerrecht, weil das ist eigentlich voll in eurem Sinne. Ihr wollt doch auch, dass jeder Mensch seines eigenen Glückes Schmied ist. Das ist dieses sehr alte Sprichwort. Aber wie soll das denn gehen, wenn nur 5% aller Menschen den Amboss und den Hammer haben? Weißt du, was ich meine? So, wie soll das denn gehen? Und das ist, finde ich, sehr wichtig, historisch auf diese Ideen zu gucken und sich klar zu machen, dass es vielleicht gar nicht so weit weg ist, auch von Leuten, mit denen ich mich jetzt zum Beispiel nicht identifiziere, aber die es natürlich gibt und die es kritisieren, dass es eigentlich gar nicht so weit weg von ihrem Lager ist. So. Ja, darüber habe ich geschrieben.
Ja, lest euch unbedingt den Artikel durch. Wir verlinken euch den in den Shownotes. Ich finde, es ist eine super spannende Idee, auf jeden Fall. Es birgt Sprengstoff, aber auch Denkanstöße. Ich finde es auch nochmal super gut, wie du das jetzt so historisch eingeordnet hast. Das ist schon krass, ne, weil man das so überhaupt nicht erwarten würde, dass das aus den USA kommt oder diese Spitzenbesteuerung aus den USA kam. Vielen Dank, Morgan. Ich glaube, wir müssen hier aufhören. Wir könnten wahrscheinlich wie immer noch lange darüber reden. Schreibt uns, was ihr darüber denkt an redaktion@goodnews.eu. Holt euch das neue Enormheft und ja, bis zum nächsten Mal. Danke, Morgan.
Danke, Bianca. Bis zum nächsten Mal.
Good News, die besten guten Nachrichten der Woche, wurde euch präsentiert von der Good Family. Noch mehr gute Nachrichten und konstruktive Hintergrundberichte findet ihr auf goodnews.eu, in der Good News App und auf enorm-magazin.de.